Deutschlandfunk, Medias Res.
Eigentlich keine News, aber falls Sie es noch nicht wussten, die Gletscher schmelzen. Während Außenminister Heiko Maas sich davon mit Basecap und Sonnenbrille in der Arktis überzeugt, denkt US-Präsident Donald Trump jetzt an die frei werdenden Ressourcen von morgen. Einfach mal Grönland kaufen und sich so durch die Eisschmelze frei werdende Bodenschätze sichern. Vorher müsse man aber dann noch kurz mit Dänemark, Zitat, ein bisschen reden. Immerhin gehört Grönland zu Dänemark. Und das soll auch so bleiben, wie dessen Regierungschefin nun betont. Die Klimakrise macht also nicht nur im Zusammenhang mit Greta Thunberg mal wieder Schlagzeilen. Und welche Lösungsvorschläge liegen auf dem Tisch? Da setzen Medien vor allem auf individuellen Konsumverzicht. Hier eine Plastiktüte weniger, dort ein Schnitzel, das lieber im Supermarkt zurückgelassen wird. Journalistinnen und Journalisten hätten zu wenig das große Ganze im Blick, beklagen Wissenschaftler. Darüber habe ich vor der Sendung mit Alexander Filipovic gesprochen. Er ist Professor für Medienethik an der Hochschule für Philosophie in München. Ihn habe ich gefragt, ob in der Medienberichterstattung zu wenig auf Industrie und Wirtschaft, kurz auf strukturelle Gesamtzusammenhänge geschaut wird.
Ja, ich glaube, dass man das so sagen kann. Allerdings passiert das natürlich nicht ohne Grund, denn die Medien breiten die Nachrichten dieser Welt so auf, dass sie gerne gehört, gelesen und angeschaut werden. Und da sind natürlich individuelle Fragen und Probleme, die man an Personen festmachen kann, sehr viel besser geeignet. Und deswegen ist das große Ganze, was sehr kompliziert ist und auch wissenschaftlich ist, tritt das oft in den Hintergrund.
Dem könnte man entgegenhalten, dass mit den Protesten im Hambacher Forst und auch mit den anstehenden Landtagswahlen im Osten Deutschlands ein Ende des Kohleabbaus und diesbezügliche Infrastrukturreformen in den letzten Monaten thematisch Dauerbrenner sind.
Das stimmt. Also überall da, wo es national wird und wo es dann Wahlen betrifft, spielt das eine Rolle. Wir haben ja auch in den anspruchsvollen Medien, haben wir ja auf den Wissenschaftsseiten, auf den Wirtschaftsseiten oder auf den Innenpolitikseiten, haben wir ja anspruchsvolle Informationen dazu, wo es auch eingeordnet wird in das große Ganze. Aber wenn wir jetzt das, was die Menschen beschäftigt, was auf der Seite 1 steht und was in den populären Medien gebracht wird und was im Internet vor allen Dingen dann auch angeklickt wird, das sind natürlich die Geschichten, wo es um Personen geht, wo es um Drama geht und wo es um Heldengeschichten geht.
Wird denn auch zu wenig über Postwachstum diskutiert, also über alternative Modelle des Wirtschaftswachstums?
Ja, was heißt zu wenig? Natürlich sind das die wichtigen Dinge und es ist, also dass man darüber nachdenkt, was eigentlich gutes Leben bedeutet und ob wir so weitermachen können wie bisher. Das sind bloß wirklich anspruchsvolle Themen, genauso wie es anspruchsvolle Themen sind, dass wir in Deutschland natürlich nur einen kleinen Beitrag leisten können für die Gesamtweltklimaproblematik. Aber natürlich ist sozusagen Nähe, auch räumliche Nähe, immer ein Nachrichtenfaktor. Also das heißt, die Nachrichten, die mit uns sehr eng zu tun haben, werden natürlich prominenter platziert. Und deswegen kann der Eindruck entstehen, dass die Medien nur die kleinen Stücke bringen. Aber wenn man genau hinschaut und auch sich die anspruchsvollen Stücke anguckt, dann geht es natürlich auch um die großen Fragen. Bloß, wer liest das? Also wer liest das Dossier über 3-4 Seiten über Postwachstumstheorien? Das ist nicht so richtig mitreißend. Aber natürlich, wir aus einem wissenschaftlichen, rationalen Standpunkt würden wir sagen, wir brauchen wirklich kluge kollektive Entscheidungen.
Vor Jahren gab es im Deutschen Bundestag schon eine Enquete-Kommission zu zukunftsfähiger Finanzpolitik. Wachstum, Wohlstand und Lebensqualität hieß die, Abschlussbericht aus dem Jahr 2013. Trotzdem wird das Thema weiterhin mit der Kneifzange angefasst. Steckt dahinter vielleicht auch eine Angst, als unwissenschaftlich betrachtet und mit einer Postwachstumsberichterstattung in eine linkspolitische Ecke gestellt zu werden?
Natürlich gliedert sich so eine Berichterstattung immer ein in das politische Spektrum. Und ja, wir haben, glaube ich, zum Teil Scheuklappen. Also da wird das eine Thema mit einer linken Politik und das andere Thema mit einer rechten Politik identifiziert. Das wird natürlich auch von der Politik so geframed sozusagen und wird natürlich dann auch dankbar aufgenommen, weil es natürlich um unterscheidbare Positionen geht. Wenn wir jetzt über alle Parteien hinweg über Postwachstumsgesellschaft debattieren, wie es in der Enquete-Kommission ja gemacht wurde, dann hat man das Gefühl, okay, was sind jetzt eigentlich dann die Positionen, wen soll ich noch wählen? Und wir kennen ja alle die Dynamiken, die da entstehen. Da werden bestimmte Perspektiven werden mit einem bestimmten Label links-rechts geframed und dann soll das dann plötzlich wählbar sein. So funktioniert unsere öffentliche Kommunikation. Also das heißt, schnelle Dynamik, das hat Erfolg, was auf Twitter gepostet werden kann. Die komplizierten Dinge haben es da sehr viel schwerer, leider.
Politische Maßnahmen und auch Berichterstattung zum Thema Klima, Klimawandel, Klimakrise wurde ja lange Zeit eher in eine Nischenecke gestellt, auch mit dem Argument, es sei zu komplex. Das haben Sie eben bereits angesprochen und wiederholt dieses Argument. Jetzt gehen Hunderttausende für dieses Thema, für eine veränderte Politik auf die Straße, Fridays for Future, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Hat man da vielleicht auch die Leserschaft, die Hörerschaft ganz lange ein Stück weit unterschätzt?
Ach, ich weiß nicht, wie das mit dem Unterschätzen ist. Da steht ja jeweils immer eine Logik dahinter. Ich habe mit dem Redakteur von einer großen deutschen Wochenzeitung mal gesprochen. Der hat gesagt, wenn Sie die Klimathematik auf den Titel heben, dann verkauft sich das Blatt halt 10.000 Mal weniger in der Woche. Und natürlich müssen Medien auch ökonomisch verantwortlich agieren. Und wir machen es trotzdem ab und an. Also da steckt auch eine Verantwortung dahinter. Es sind halt Leserinnen und Leser, die bestimmte Sachen lesen, gucken und hören und andere eben nicht. Aber auch, glaube ich, jetzt durch die Bewegung, die entsteht, vor allen Dingen bei den Jugendlichen, wäre zumindest die Hoffnung, dass sich die Erwachsenen für die Komplexität des Themas interessieren, wirklich genau hinlesen und auch die anspruchsvollen Dinge angucken und auch kaufen, sodass die Medien sich trauen können, auch die wichtigen Sachen prominent zu platzieren.
Sagt Alexander Filipowitsch, Professor für Medienethik an der Hochschule für Philosophie in München. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.